Puff.
Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerin. Folgendes gebe ich zu Protokoll. Ich habe heute Morgen, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, wir sitzen schon Mittag, heute Mittag, am frühen Mittag, einen halben Dean and David Wrap gegessen mit, ich glaube, Caesar Salad Art. Und den hatte ich gestern bestellt. Und hatte ihn seitdem im Kühlschrank und habe ihn nun gegessen und also zumindest zur Hälfte, denn da wurde mir so schlecht, dass ich nicht mehr weiter essen konnte. Weil das so ein Wrap einen Tag im Kühlschrank zu lassen, ist keine gute Idee. Dieser Salat, der wird dann so labbrig und so. Und bei mir ist, ich bin ein sensitiver Esser. Mir wird schon schlecht von Essen, das mir nicht gefällt. Das muss gar nicht schlecht sein. Aber wenn ich es irgendwie unästhetisch finde, dann wird mir schon schlecht davon. Und das ist ein Problem. Ich weiß noch nicht, wie ich es lösen kann, aber ich wollte euch daran teilhaben lassen, dass das der Mut ist, mit dem ich in die heutige Folge WIMAF steppe, in die Boost, in die Cypher steppe für diese Folge Wiedersehen macht Freude. Aber Glück im Unglück, liebe Freundin, denn ihr müsst mich nicht alleine ertragen. Ich habe eine Frau an meiner Seite, die nicht nur für die gute Stimmung in diesem Podcast zuständig ist, sondern auch für den Witz, den Charme, die Intelligenz. All das bringt sie mit regelmäßig in diese wunderbare Serie und ich bin einfach der Nutznießer. Ich bin der Bystander, ich bin irgendwie die Person, die einzig und allein davon profitiert, dass diese Frau existiert und Teil dieses Podcasts ist. Ich bin hier nur, ich weiß, viele von euch sagen, ach, der Nils ist schon, das ist schon eine ganz besondere Marke, das ist einer, ich wäre gern wie der oder ich wäre gern in dem oder auf dem oder neben dem. Ich hätte den gern als Freund, aber lasst euch gesagt sein, das ist Illusion. Das ist nur Show. Das hier ist Show-Business, Showgeschäft. Das ist alles Show. Das ist alles Fantasie. Denn wenn hier irgendjemand beständig abliefert, beständig glänzt durch Beiträge, durch Wortbeiträge besonderer Art, dann ist es sie. Dann ist es sie, die Prinzessin meines Herzens, die Königin Podcast Deutschlands, die Frau, die, man kann es ruhig so sagen, Podcasten in Deutschland überhaupt erst erfunden hat, die Frau, die meine Sonne ist und aber auch mein Mond, mein Ein und Alles, mein Tag und Nacht, mein Wetter und, was ist denn das Gegenteil von Wetter eigentlich? Mein Wetter und, es gibt ja nicht von einem Gegenteil, es gibt ja auch kein Gegenteil von Tür. Was ist das Gegenteil von Tür? Mauer oder Fenster. Was ist das Gegenteil von Tür? Gibt es ein Gegenteil von Tür? Ich weiß es nicht, aber sie weiß es ganz bestimmt. Herzlich willkommen, die fantastische Maria Buckelberg.
Hi.
Hallo Maria.
Ist die Sendung schon vorbei?
Wie hat dir das Intro heute gefallen?
Weiß nicht, hab nicht zugehört. außer am Ende. Ja. Das Gegenteil von Tür ist meiner Meinung nach Wand.
Also nicht Fenster.
Nee, weil wir ja überlegen müssen, dass Tür ist ja eine Funktion auch. Mhm. Und die Funktion ist, dass eine Lücke entsteht in einem Gebilde, durch die man durchgehen kann. Ja. Und da ist für mich das Gegenteil Wand.
Aber innerhalb der Lücken ist die Tür ja das Gegenteil vom Fenster, weil die Tür so funktional ist, dass ich hindurchgehen kann, das Fenster eigentlich nur dazu da ist, dass ich hinaus gucken kann.
Aber das ist ja dann nicht das Gegenteil, Nils. Gegenteil ist, dass es das Gegenteil ist. Und Fenster ist dann einfach nur eine andere Version von Tür, ist also eine Art Gucktür.
Ja, tatsächlich. Das, wie, ich hab's genauso angesagt und genauso ist es gekommen. Du bist einfach viel schlauer als ich. Und ich möchte gerne, dass wir in dieser Familie mindestens jetzt das Wort Gucktür etablieren, statt Fenster.
Jederzeit.
Das ist für mich irgendwie schlüssiger und ich bin auch dafür, dass wir mal wieder den Gucktürputzer rufen.
Wir können auch überlegen, ob wir so weit gehen und sagen, dass die Tür vielleicht eher so eine Art Durchgehfenster ist oder so. Also wir können
ich finde Gucktür schon, gefällt mir besser. Ja,
okay.
Gucktür gefällt mir besser.
Außer für diese eine Taube, die hier letztens rein war. Es eine Reinfliegetür.
Wir wissen ja gar nicht, was es für ein Vogel war.
Naja, aber schon wahrscheinlich eine Taube. Also war auf jeden Fall nichts Kleineres als eine Taube und ich glaube, eine Möwe war es nicht. Wir hatten ist eine Taube letztens in die Wohnung geflogen.
Ein Vogel. Wir wissen nicht, was für ein Vogel war.
Uns ist letztens ein Vogel in die Wohnung geflogen und hatte hier offensichtlich eine handfeste 20 Minuten Panikattacke in jedem Zimmer und hat uns überall hingeschissen. Und war dann aber, also wir hatten so Vogelexkremente und hier auch Federn überall. Aber wir haben das Tier nie gesehen. Aber es war halt im Sommer und die Fenster waren
offen. War das diesen Sommer? Es war letzten Sommer. Ist schon wieder ein Jahr her.
Haben wir vielleicht sogar auch schon erzählt.
Lecker mir. Wenn das besonders schicke Fenster sind, ist es dann Haute Couture?
Chapeau. Aber wir beruhigen uns jetzt auch wieder. Ja.
So.
Weißt du, manchmal auch einen Witz einfach lassen, leben lassen.
Na, der war gut.
Man und nicht da, immer noch so was, Äste
da
finden.
Da steckt noch so viel drin.
Ja, aber
Gucktür-Twins, auch super.
Aber vielleicht auch einfach.
Das ist ja, gibt ja auch in diesem Lied
dieses Lied, Leute.
Dieses Lied, wie heißt der? Scheiße, jetzt bin ich
mir. Gucktürauer.
Wie heißt der noch? Mac Miller? Nee.
Macklemore?
Nee, ich glaube von Karussell oder so. Ist das von der Gruppe Karussell? Mac never für 1000 Schafe im Jahr zur Schuhe. Gibt's ja dieses Lied. Habe ich ja auch mal vorgespielt. Ich glaube, es ist Karussell. Und da singt er dann nachher noch. Seine Frau, die sitzt allein zu Haus und weint sich alleine die Kuckaugen aus.
Ja, Kuckaugen kenne ich. Kuckaugen. Den Begriff.
Das ist auch ein geiles Wort.
Ja, aber finde ich, ist genauso sinnvoll wie Haarfrisur.
Ja, naja, das stimmt. Aber die mit den Kuckaugen aus der Gucktür gucken.
Aus der Gucktür schauen, bitte. Na,
Entschuldigung, natürlich. ich lasse los. Aber apropos Kuckaugen, die haben wir ja auch benutzt, unsere Kuckaugen, um einen Film zu gucken in unserer neuen Reihe. Also es geht ja um Spiegelfilme. Es geht ja um Spiegelfilme.
Spiegelfilm machen wir da auch schon. Was war denn der Spiegelfilm von Battlefield?
Nix. Aber
Battleship,
nix, aber wir können ja trotzdem. Aber
war das ein Spiegelfilm?
Ich dachte, das wäre ein Spiegelfilm.
Was ist denn der Spiegelfilm dazu?
Mario
Tür,
Brothers.
Oder was?
Mario Brothers.
Ach so. Ach ja, stimmt. Aber das ist ja nicht der Spiegelfilm, ne? Also, Spiegelfilme sind Filme, die im gleichen Jahr erscheinen und einen sehr ähnlichen Plot haben.
Das ist diese super konkrete Beschreibung von Spiegelfilm ist ein bisschen interpretationsbedürftig, finde ich.
Nö. Null, weil sich auch die komplette Film-Community darauf geeinigt hat. Deswegen, also.
Aber ich bin auch Teil der Film-Community.
Ja, aber deine kleine Ein-Mann-Film-Community ist halt, ist hier jetzt gerade nicht gefragt, weil das ist ja ein Phänomen, dass sozusagen Filme mit den gleichen Thematiken im gleichen Jahr rauskommen, weil es meistens eine gemeinsame Produktion gestartet ist, wie zum Beispiel Dante's Peak und Volcano oder Deep Impact und Armageddon, glaube ich, und noch so ein paar andere. Das ist quasi eine Sache. Und dazu zählt halt nicht, irgendwann in den 80ern kam mal eine Videospielverfilmung raus und 2020 auch.
Aber was nicht?
Zwei völlig verschiedene Spiele und die haben überhaupt in der Produktion zueinander zu tun. Es sind mehrere Jahrzehnte dazwischen und also weil dann sind jetzt alle Videospielfilme Spiegelfilme zu Sonic oder was.
Aber war es nicht Deep Impact und The Core?
Nee, es war The Core und The Abyss.
Nee, Abyss ist tausendmal älter als The Core.
Ja?
Ja.
Okay. Aber Deep Impact und Armageddon was? Es ging beide mal um Meteoriteneinschläge.
Verstehe. Okay, dann sind es keine Spiegelfilme, aber dann kommt es in unsere Reihe der Spieleverfilmung, so wie Battleship. Oder war Battleship war Popstar-Film, ne?
Ja, wir waren unsicher.
Ja. Was machen wir jetzt?
Jetzt haben wir den Salat.
Jetzt haben wir wirklich den Salat.
Naja, wir fangen heute eine neue Reihe an, Videospielverfilmung.
Okay.
Ich kann aber nicht mit dir Silent Hill gucken.
Ja, der war ja auch gut. Der passt ja gar nicht so gut zu uns.
Ja, aber wieso? Es ist doch kein Motto von wie man schlechte
nein,
Filme
natürlich nicht, nein, natürlich nicht. War jetzt auch ein Gag.
Ja, so super Gag. Richtig gute Gags sind ja die nicht witzig sind.
Wir können halt alles außer Horrorfilme gucken, weil du keine Horrorfilme gucken kannst.
Ja, wobei wir auch alle Stephen King-Verfilmungen gucken wollten.
Ja, ja. Ich weiß, das ist der Widerspruch.
Das Podcast-Paradoxon. Herzlich
wenn wir eigentlich willkommen. Wenn wir mal Shining gucken, gucken wir dann die Neuverfilmung oder das Kubrick, die Kubrick-Verfilmung?
Das Making-of. Das ist viel gruseliger als alles andere zusammen.
Okay. Aber du willst doch nichts Gruseliges gucken.
Ja.
Wir haben ja neulich eine Doku über Stephen King geguckt auf Arte.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, auch noch in der Arte YouTube-Mediathek oder so. Die war gut.
Aber auch merkwürdig. Muss man auch dazu sagen. Also ja. Sie war auch so ein bisschen, man merkt, dass es keine aktuelle Doku ist, finde ich.
Ja.
Weil so wie sie zwischendurch immer so mit der Musik und den Fotos, die sie ausgewählt hat, so komisch Stephen King quasi auch so ein bisschen als creepy Psycho dargestellt hat, war schon eine Entscheidung, die getroffen wurde. Trotzdem war sie aber auch gleichzeitig sehr informativ.
Es war eine gute Fleißarbeit, weil sie echt extrem viele Stephen King Interviews zusammengetragen haben.
Ja.
Aus den letzten Jahrzehnten und da irgendwie in eine kohärente Chronologie gepackt haben, ja. Aussagen.
Ich habe es auch gerne geguckt, aber ich interessiere mich einfach wirklich für Stephen King.
Ja.
Wo habe ich denn da jetzt? Ach ja, gestern, ich war zu Gast, wenn ihr das hören wollt übrigens, wo wir halt gerade bei Videospielverfilmung sind. Ich war zu Gast im Brennerpass, ein Podcast mit und von Bernie Meyer und Rüdiger Rudolph, der sehr, sehr lustig ist und sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich durfte da gestern über meine Lieblingsvideospiele und PC-Spiele und überhaupt. Ist Videospiel nur Konsole oder ist Videospiel alles?
Ach so.
Weil Computerspiel ist ja nicht Konsole, aber ist Videospiel auch Computerspiel?
Also ich glaube, Videospiel ist nur Konsole, aber Computerspiel können Konsole und Computer sein.
Ah ja, ist es so?
Ich glaube.
Na jedenfalls diese alle. Wir haben von meinen Anfangszeiten bei Amiga bis zum jetzt Death Stranding alles durchgesprochen. Und hört da gerne mal rein, das war nämlich wirklich sehr lustig und wir haben unsere Top 5 Videospiele aller Zeiten besprochen und auch final für den Rest der Welt festgelegt, also da könnt ihr euch auch informieren, was jetzt ab jetzt eure sind. Und vielleicht haben wir deswegen Sonic geguckt. Ich war noch so in the mood.
Ist denn eines der deiner Top 5 Videospiele verfilmt worden jemals?
Lass mich überlegen. You Don't Know Jack? Nein. Command & Conquer? Keine Ahnung. Jagd auf Roter Oktober?
Höchstwahrscheinlich Uwe Boll oder so, aber ja. Nicht, dass ich wüsste.
Nee. Und Death Stranding? Nee. Aber das könnte ein guter Film sein. Wobei eigentlich schon das Spiel ein Film ist, ne? God of War? Nee. Und City Skylines? Wäre auf jeden Fall
gibt's als Brettspiel mittlerweile.
Wirklich?
Ja.
Aber ist bestimmt scheiße.
Habe ich dir doch schon mal gesagt. Das sagst du dann auch jedes Mal. Aber ich glaube, das ist gar nicht so scheiße.
Ich bin bereit, dieses Gespräch noch 5, 6 Mal zu haben. Und du?
Ich wollte es dir letztes Jahr zu Weihnachten schenken und dann war es ausverkauft.
Ja.
Deswegen mal gucken, was Santa Claus dieses Jahr bringt.
Du, ich freue mich immer über Brettspiele, weil das sind ja Geschenke, die zu 1500% nur an mich gerichtet sind.
Aber wenn es doch City Skylines ist? Ich will ja, dass du einen Zugang findest zur wunderbaren Welt der Brettspiele.
Ja. Nee, ist immer, ich will auch, dass du einen Zugang findest zu Herr der Ringe und trotzdem schenke ich dir das jedes Jahr zu Weihnachten Herr der Ringe Brettspiel.
Naja, wenn du jetzt eine Herr der Ringe Version finden würdest, in der Burt Reynolds Gandalf spielt, dann wäre ich sofort an Bord.
Klar, und wenn du ein City Skylines Brettspiel spielst, in dem ich von anderen City Skylines Brettspielern Mods einbauen kann, bin ich auch an Bord.
Das ist schön beim Brettspiel, du kannst ja selber Mods basteln.
Ja, aber will ich nicht. So, jetzt an unsere noch 2 verbleibenden ZuhörerInnen. Lass uns über Sonic sprechen.
Ja, wir haben Sonic the Hedgehog geguckt. Die erste Verfilmung.
2020, ne? Der ist jetzt relativ neu.
Die erste Verfilmung von Sonic, interessanterweise. Und Sonic erstmal ein Klassiker der Videospielgeschichte, quasi immer das Gegenmaskottchen von Sega zu Mario. Die Sonic-Spiele waren geprägt von einer irrsinnigen Geschwindigkeit.
Hast du Sonic gespielt?
Ja.
Ich nehme mich nie.
Auf dem Mega Drive habe ich Sonic gespielt und das war schon, also das hat zeitweilig auch Spaß gemacht. Man bewegt sich halt extrem schnell mit diesem Igel, immer durch Loopings und so, muss ohne Ende diese Ringe einsammeln. Sobald man gegen irgendwen stößt, der ein Gegner ist, verliert man alle Ringe wieder, muss die alle wieder einsammeln, die flackern dann so. Man hat nur kurze Zeit, so viele wie möglich wieder einzusammeln und muss so viele Ringe ins Ziel bringen quasi. Das ist so die Idee.
Also ein bisschen wie bei Mario mit den Coins.
Ja, aber ich glaube, verliert Mario die Coins?
Ich glaube, das gibt's auch. Ich bin mir nicht sicher.
Na, ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ja, und an zu einem gewissen Zeitpunkt kriegt Sonic dann so eine super Durchschlagkraft, bei der irgendwie dann so blitzt und alles wegmäht, was sich ihm in den Weg stellt. Und es gibt natürlich schon seit ewig auch den großen Widersacher Dr. Robotnik. Es gab dann noch bei Sonic gab es noch so ein paar Freunde. Tails hieß, glaube ich, der beste Freund von Sonic. Der war dann so ein roter Igel, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit sind wir auch schon bei allem, woran ich mich an Sonic erinnern kann. Also die ersten Spiele waren immer so Side-Scroller. Und es gab später auch ein Sonic 3D, kann ich mich irgendwie erinnern. Aber ich glaube, das war dann auch nicht mehr so prickelnd, weil diese Geschwindigkeit, die bei diesem Spiel so essentiell ist, mit so einer 3D-Freiheit kombiniert keinen richtigen Sinn macht, weil es dann schnell Zufall wird, ob man die Ringe aufgesammelt kriegt oder nicht, nach denen man jagt. Also deswegen ein Spiel, das quasi hauptsächlich und nur als Sidescroller funktioniert. Es ist ja auch so, dass...
Könnte wie Temple Run, hat auch nach vorne funktioniert.
Naja, weil es sozusagen linearer Weg war. Dann
oder Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot, genau. Also so, wenn der Weg linear ist, geht's, aber wenn der Weg frei ist sozusagen, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Ich überlege jetzt auch, also was es sonst so für Sonic-Spiele gab, mit dem Untergang der Sega-Konsolen, leider der traurige Untergang. Man muss ja sagen, die letzte Sega-Konsole war eine der schönsten Konsolen, die es jemals gab.
Und gibt es seitdem auch kein Sonic mehr?
Das war die Dreamcast. Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube nicht. Ich weiß aber, ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren, als Olympiade war, oder Olympische Spiele, Olympiade ist ja die Zeit dazwischen. Das sind die schlimmsten Leute, die das jedes Mal sagen. Als Olympische Spiele waren, gab es, ich glaube auf der Wii sogar, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Also da hat Nintendo sozusagen Sonic lizenziert und ein Spiel von Mario und Sonic gemacht, bei dem man olympische Disziplinen spielen konnte. Insofern gibt es da eine Annäherung, ganz offensichtlich. Und ich glaube, das gab es irgendwie nochmal.
Ich habe gerade mal geguckt, ja.
Ja.
Also es gibt, der erste Titel war Sonic the Hedgehog 1991 und der letzte Team Sonic Racing von 2019.
Ah ja, ja stimmt. Gab es auch noch diesen Mario Kart Racer.
Also Konsolenspiele gab es 10.
Ja.
Auf dem Sega Mega Drive Sega Genesis Sega Genesis. Mhm. Dann gab es auf dem Sega Master System 6.
Das war das davor, das war so wie das NES. Mhm.
Und Sega Game Gear.
Das war das Handheld von Sega.
Gab es 13.
13?
Mhm. Aber im Zeitraum von 91 bis 96, 13 Spiele.
Naja, also man muss dazu sagen, auf dem Game Gear gab es insgesamt 15 Spiele.
Ja, das sind hier, glaube ich, auch so ganz kleine, hier Sonic Drift, Sonic Spinball, also so wahrscheinlich so einzelne kleine Sachen.
Ja.
Dann auf Sega Mega CD gab es Sonic the Hedgehog ein Spiel.
Ja.
Auf Sega Pico gab es 2 Spiele.
Was war denn Sega Pico? Das muss irgendwas,
keine
was
Ahnung.
War das denn?
Dann auf Sega 32X gab es ein Spiel.
Das war so ein Aufsatz fürs Mega Drive. Ja.
Auf Sega Saturn gab es 3 Spiele.
Also Saturn war sozusagen die Konkurrenz zur PlayStation.
Sega Dreamcast gab es 5 Spiele.
Was war die beste Konsole?
Von bis 2001.
Sag mal gerade, welche es auf dem Dreamcast gab.
Sonic Adventure Original.
Ja.
Sonic Adventure International Version. Sonic Shuffle.
Ja.
Sega Smash Pack Volume 1.
Ja.
Und Sonic Adventure 2.
Okay. Mhm.
Also eigentlich nur 2 richtige, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Dann gab es auf dem Game.com Sonic Jam. Dann gab es auf dem Neo Geo Pocket Color Sonic Pocket Adventure. Dann auf dem Nintendo GameCube.
Ja.
7 Spiele bis 2006.
Okay.
Zwischen 2002 und 2006. Dann auf dem Game Boy Advance auch bis 2006 8 Spiele. PlayStation 2. 10 Spiele, Xbox, 5 Spiele, Nokia Engage, ein Spiel.
Oh, das war auch geil. Engager, geil.
Gizmondo,
ja.
Ein Spiel. Ja. Leapfrog, Liebster, ja. Ein Spiel. Nintendo DS, 9 Spiele bis 2010. PlayStation Portable 3, PlayStation 3, 8. Xbox 360, 9 Spiele bis 2012. Also es, wir nähern uns immer mehr dem heutigen Datum. Leapfrog Ditch.
Leapfrog ist dieses Buch, das auch meine Tochter hat, wo man diese Dinger reinsteckt. Verstehe. Und dann das Buch dazu blättern kann.
Nintendo Wii, 11 Spiele. Nintendo 3DS, 9 Spiele. Ich wusste nicht, dass das so lange dauert, Leute.
Ja.
Aber ich ziehe jetzt durch. PlayStation Vita 1, Wii U, 8, nee 6, bis 2016.
Ja.
Oculus Rift 1. PlayStation 4 gab es 5 Spiele bis 2019. Also es gab die ganze Zeit Sonic the Hedgehog-Spiele.
Ja.
Xbox One auch 5 Spiele bis 2019. Nintendo Switch 9 Spiele bis 2020.
Ja gut, da sind natürlich dann auch...
Also aber offensichtlich ist der auch völlig plattformoffen.
Mittlerweile, ja. Am Anfang sind es ja nur Sega-Plattformen.
Ja, aber das geht quasi, also wenn du die, wenn du dir die Konsolen und Plattformen und was auch immer hier so nacheinander anguckst, hat der von, wann ging es los hier, 91 bis 2020 durchgehend Spiele gehabt.
Ja, also quasi ab dem Moment, wo Sega keine eigenen Konsolen mehr hergestellt hat, wurde der so plattformoffen nach der Dreamcast. Und aber es ist natürlich auch viel so Lizenzgedöns, also so Smash
Games. Ja, es sind auch, glaube ich, ganz viele liest sich auch so wie irgendwelche Add-ons und
bei,
so.
Bei so Smash-Geschichten ist er dann halt ein Charakter in so einem Fighting, in so einer Range von so Fighting-Figuren und so. In so einem Beat'em-up irgendwie. Also das ist ja dann kein Sonic-Spiel. Aber klar, die haben immer Sonic-Spiele gemacht, weil der halt als Figur natürlich eine irrsinnige Strahlkraft hat. Und dann hat man irgendwann gesagt, du, wieso gibt's da eigentlich noch keinen Film von?
Relativ spät übrigens, ja. Finde ich. Also dafür, dass es so eine Riesenspielefigur war,
ja.
Da kam mir dann Mario wirklich schon etwas früher drauf.
Ich glaube, über all die Jahre sind...
Oder gab's mal so vielleicht Zeichentrickfilme oder so?
Ja, das gab's auf jeden Fall. Es gab auch mal eine Zeichentrickserie. Aber
weil das macht natürlich bei dem Charakter ein bisschen mehr Sinn, ne?
Aber über all die Jahre hat man, glaube ich, einfach immer wieder festgestellt, dass Verfilmungen von Softwarelizenzen in den allermeisten Fällen...
Was ist eine gute Videospielverfilmung?
Silent Hill.
Das sagen ja alle, ne? Da war es dann irgendwie schon für die meisten, ne?
Ja.
Assassin's Creed war, glaube ich, auch komisch.
Ja, den haben wir nicht gesehen. Assassin's Creed kommt jetzt aber als Serie auf Netflix, da bin ich sehr gespannt.
Naja, aber wir könnten den Film auch mal gucken für hier.
Das stimmt, aber dann machen wir tatsächlich mal
eine Videospielreihe.
Weil, also eine der ersten war ja damals Mario Brothers. Das war ja ein Totalausfall. Das fanden ja alle mega weird. Aber ähnlich wie damals wurde mit Lizenzen auch immer so komisch umgegangen. Also man erinnere sich mal an die Masters of the Universe-Verfilmung, die ja auch gar nicht nah am Spielzeug war oder an der Welt des Spielzeugs und so weiter und so fort. Also auch die Werner-Verfilmung zum Beispiel, wie immer Führer freuen sich ja schon auf Weihnachten.
Never going to happen.
Verfilmung, da ist die erste auch so super strange und so. Also,
ich habe hier eine Liste im Internet gefunden, die 50 besten Videospielverfilmungen.
Die besten. Ja. Wahrscheinlich finden sie auch Tomb Raider, fand ich auch ganz schlecht.
Ja, hier ist auch halt Mortal Kombat, Tekken und so alles, ne? Es waren ja vor allen Dingen immer, wenn ich das hier richtig sehe, so Kampfspielverfilmungen. Ich gehe mal Platz 10 bis 1, ja? Platz 10 ist Need for Speed 2014.
Das war hier mit dem, Breaking Bad-Typen.
Ja, aber I doubt it. Ja. Aber Silent Hill ist schon auf Platz 9. Also ab jetzt geht's richtig ab. Pass auf, Nils. Sitzt du?
Ja.
Platz 8, Hitman, Jeder stirbt allein. Habe ich im Kino gesehen mit meinem Kumpel Volki und meinem Bruder Moritz. Volki ist eingeschlafen, Moritz ist super sauer geworden und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert.
Ah, ich weiß aber, was auch gleich noch kommt. Hier dieser Max sowieso kommt bestimmt noch.
Angry Birds, der Film.
Habe ich nicht gesehen.
Halo 4, Forward Unto Dawn, den würde ich gerne mal gucken übrigens.
Aber die haben Halo 4 verfilmt?
Ja, das ist so ein, Animation, also Ach nicht so. Animation, sondern so ein, also sieht echt aus, aber es ist alles CGI, ja, glaube ich.
Aber war, glaube ich, niemals im Kino,
oder? Ich glaube doch.
War der im Kino jemals? Ich glaube, ja.
Hier steht, war nicht im Kino. Mm-mm.
Ja gut, wenn jetzt irgendwie Fanfilme auch schon zählen.
Tomb Raider? 2018.
Ja, fand ich ja leider völlig
kaputt. Hast du gesehen?
Kaputt, ja.
Pokémon, das könnte hier ein guter Gegenfilm sein. Weil der ja sehr ähnlich ist von der Sache.
Ja.
Oh, Rampage ist natürlich geil.
Stimmt, Rampage war gut.
Und Warcraft, The Beginning, den fand ich tatsächlich
fand
auch
gut.
Den haben wir im Kino gesehen, ne?
Ja.
Weißt du noch Kino?
Ja.
Das waren noch Zeiten.
Aber vielleicht fanden wir den auch nur gut, weil wir das nie gespielt haben.
Super Mario Bros. Auf Platz 1. Diese Liste ist also nicht gültig.
Was, wie kann das denn auf 1 sein?
Keine Ahnung, ey. Aber wir haben hier auch noch Resident Evil und Lara Croft hier mit Angelina Jolie.
Naja, Tomb Raider haben wir doch schon gesagt.
Ja, aber das ist ja ein anderer gewesen.
Ach so, die Neuverfilmung mit dem schwedischen Namen.
Ja, und das gilt dann nicht, oder was?
Ach so, nee,
da darf
dachte,
man keinen schwedischen Namen haben, um eine Liste
zu machen. Aber der erste Angelina Jolie Tomb Raider hieß ja auch Tomb Raider.
Stimmt. Na, und dann gibt es hier noch Prince of Persia, ne? Der sollte ja auch eine Riesensache werden, hat auch nicht geklappt. Final Fantasy. Also richtig überzeugt hat mich jetzt kaum was, ehrlich gesagt. Weil ich finde zum Beispiel diesen Warcraft-Film gut.
Ja.
Aber ich glaube, der war auch nicht so richtig erfolgreich.
Nee, der war leider gar nicht erfolgreich.
Ich glaube, man hat versucht, so eine neue Herr-der-Ringe-Welt aufzumachen, was ich ganz toll fand. Ich bin immer Fan von neuen Welten.
Ja.
Aber es hat nicht funktioniert.
Ich fand den super. Mir hat der echt Spaß gemacht.
Mir auch.
Aber gut, wird wohl nicht fortgesetzt.
Lass uns doch zu Sonic kommen.
Ja.
So viel gibt es dazu auch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Deswegen ist es schon okay, dass wir jetzt auch ein bisschen ausgeholt haben.
Also erstmal kann man ja Grundsätzliches sagen. Als der erste Trailer für diesen Film rauskam, haben die Leute gesagt,
stimmt.
Haben sie ein Maria Bokeberg gepult, in dem alle gesagt haben, wollt ihr mich verarschen? Die erste Version von Sonic sah so scheiße aus.
Creepy.
Sehr creepy, sehr flauschig, sehr, sehr fällig, sehr weich. Und der ist ja ein Igel. Also
aber sein Gesicht, es ging ja vor allem ums Gesicht.
Ja, das stimmt, der hatte so kleine Augen, ne?
Nee, der hatte halt so ein menschliches Gesicht. Ja. Und deswegen sah das irgendwie so aus, als hätte jemand eine sehr merkwürdige App benutzt, um sein eigenes Gesicht auf einen quasi Spielfilmcharakter zu machen, einen Videospielcharakter. Und ich habe das gestern übrigens mal gemacht, ich kann euch dazu einen raten. Also der erste Trailer kam raus, gab einen großen Aufschrei, weil Sonic the Hedgehog super merkwürdig aussah.
Ja.
Und dann wurde das geändert, das wolltest du wahrscheinlich gerade erzählen.
Ja.
Und ich finde, man kann sich die beiden Trailer quasi nacheinander angucken.
Back
also
to
so.
Back.
Ja.
Ja, das Interessante ist ja, dass es diesen Aufschrei gab und dann Sonic so angepasst wurde, dass er aussieht wie Sonic. Also die Version, die wir jetzt in dem Film sehen, sieht halt original aus wie der Sonic, den wir aus den Spielen kennen.
Ich finde aber, man sieht auch, dass sie nicht mehr so viel Zeit dafür hatten. Ich finde zum Beispiel die Augen, die sehen aus wie CGI-Augen von vor 10 Jahren. Gerade wenn man jetzt so Pikachu und so im Kopf hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass das an der Zeit und am Budget lag. Weil sie ja alles nochmal, die ganze Figur quasi nochmal neu machen mussten.
Ja, ich finde sowieso, dass der nicht so richtig gut getrickst ist, der Film. Also es gibt ganz viele Szenen, wo man den Schauspielern schlechte Cues gegeben hat und dann gucken sie wohin, wo nicht die Figur ist.
Ja, oder so Sachen, irgendwie ist irgendwie auf der Wiese sollen so brennende Stückchen liegen und das Feuer sieht mega unecht aus, wo ich so denke, okay, wenn ihr kein CGI-Budget mehr übrig hattet, dann zündet doch ein paar Stöcker an. Und macht dann halt echte Flammen.
Ja, das ist dann auch so die Explosion im Off und so. Das ist so wie im neuen Muppets-Film mit Jason Segel, wo sie an einer Stelle sagen oder sogar singen, wir haben kein Geld für die Explosion, deswegen seht ihr sie jetzt nicht. Und dann nur noch die Rauchwolke im Bild zu sehen ist. Ja, das war, also man merkt, dass da wurde technisch nicht so, wie sagt man das?
Liebe? Geld?
Ja, nicht so eine Wertschätzung, Wertarbeit abgeliefert, wie das eigentlich hätte sein müssen.
Ja, und egal wie viel man dem Film Pikachu zum Beispiel vorwerfen kann, der sieht super aus.
Ja.
Also die Figur Pikachu sieht immer cool aus. Die Leute gucken immer in die richtige Richtung, wenn sie mit ihm sprechen. Also es ist auch, ich war auch ein bisschen enttäuscht, was die Optik angeht.
Ja.
Ich habe mir dann gestern erst den Original-Trailer und dann den gleichen Trailer nochmal mit dem neuen Sonic angeguckt. Ja. Und darunter, das meistgelikte Kommentar darunter war irgendwie, I can't believe we actually made them change it. I love the Internet.
Ist auch, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es sogar so, dass der in Deutschland damit promotet wurde, der Film, dass Sonic gesprochen wird von einem YouTuber, irgendwie Alexi Bexi.
Soll ich mal gucken? Ich habe nur den,
sowas.
Weil in Englisch war es ja Ben Schwartz, der von Middleditch & Schwartz.
Ah ja, Ne, der wird im, ich glaube, im Deutschen von irgendeinem YouTuber gesprochen und das hört man auch so richtig, dass das kein Voice Actor ist.
Ja, das hört man immer sofort. Das hört man auch immer, wenn Leute sich selber sprechen, also Diane Kruger oder so.
Ich check das nicht, dass das bei den Verleihern nicht ankommt. Dass ein Film tausendmal mehr gewinnt, wenn der von Leuten gesprochen wird, die sprechen können, als dass sie irgendwie ein bekannter Name sind.
Julian Bam.
Genau, Julian Bam, siehst du? Und das ist ein irrsinniges Problem bei deutschen Synchros, das mich jedes Mal so abfuckt. Paradebeispiel, wir erinnern uns alle immer noch dran, Waterboy, Adam Sandler, gesprochen damals von Super Richie.
Niemand erinnert sich daran jetzt.
Das war das Allerschlimmste.
Niemand erinnert sich
Ich will
daran.
Heute noch die Verantwortlichen dafür aus der Badewanne in so ein Stadion zerren, wo sie dann nackt nur mit so ein bisschen Badeschaum stehen und sich erklären müssen.
Kein Nacktshaming.
Ja, aber irgendwas, was ihnen unangenehm ist.
Ja. Ich kann dazu auch übrigens sagen, als professionelle Podcast-Produzentin,
ja.
Wir produzieren Podcasts und wir produzieren aber auch Hörspiele manchmal und fiktionale Podcasts oder Spots, so professionelle Spots.
Hast du gerade fiktionale und Fiction versucht in einem Wort zu sagen? Das war komisch. Fiktionale gesagt?
Fiktionale, ja, genau. Vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast.
Sehr gerne.
Wenn ich für dich mal nackt ins Stadion gehen soll, sag einfach Bescheid. Und der Unterschied zwischen Laiensprechern und professionellen Sprechern ist unendlich groß.
Ja.
Ist wirklich so.
Ja.
Viele Leute denken, das kann ich doch auch. Und ja. Es gibt sicher ein paar Naturtalente, aber sogar die, also professionelle Sprecher, die haben auf eine Art und Weise sprechen, betonen und atmen gelernt, wie wir normal nie sprechen würden. Das heißt, das ist wirklich ein Instrument, was die lernen. Ich habe da großen Respekt vor. Und das merkt man immer wieder bei Filmen. Und ich habe halt das Beispiel, ich weiß nicht, welcher Film das war, aber Diane Kruger,
ja. Die
ja quasi im Original auch Englisch spricht, wenn ja. Sie irgendwo ist. Und dann im Deutschen synchronisiert sie sich selbst.
Ja.
Und sie ist natürlich Schauspielerin, wo man jetzt denken könnte, naja, aber sie kann das doch. Sie hat ja, also auch Schauspieler arbeiten ja viel mit der Stimme.
Ja.
Aber quasi ein Synchronsprecher und ein Schauspieler, das sind auch nochmal zwei andere Sachen. Und sie spricht sich selber so schlecht.
Ja.
Es ist sensationell. Und übrigens, wenn sie schauspielert auf Deutsch in Filmen,
ja. Ist
sie auch besser. Also dieses Synchronsprechen ist auch nochmal was anderes.
Aber am Ende ist sie halt immer noch Diane Kruger, also ich meine.
Vielen Dank, dass du komplett abweichst von dem Thema und dem Punkt, den ich machen wollte. Klar, aber wir wollen ja aufs Gleiche hinaus.
Ja.
Dass man echt nicht unterschätzen sollte, professionelle SprecherInnen zu nehmen.
Das stimmt, man sollte in den seltensten Fällen die Leute sich selber synchronisieren lassen. Das ist oft, ich finde es bei Christoph Waltz auch immer fraglich, da ist es noch einigermaßen okay, aber auch nicht immer. Bin ich auch überhaupt gar kein Freund von. Aber wie gesagt, noch schlimmer finde ich, sozusagen prominent synchronisieren zu lassen, damit man den Namen noch aufs Plakat schreiben kann. Und dann ist es halt einfach nur totaler Murks.
Glaubst du denn daran, dass Julian Bam-Fans ins Kino gegangen sind, wegen ihm?
Da sowas immer wieder gemacht
ist überhaupt
wird.
Ist jemand ins Kino gegangen?
Nein, das weiß ich nicht.
Nee, warte mal, also jetzt kam der wegen Corona raus, ging der überhaupt ins Kino?
Ja, ja, der kam ins Kino. Ich weiß nicht, ob Julian Bam-Fans wegen ihm in Sonic gegangen sind. Ein paar bestimmt, aber ich.
Ist natürlich auch die gleiche Zielgruppe, ne?
Würde zu bezweifeln wagen, dass es einen signifikant großen Unterschied gemacht hat.
Ich muss übrigens gerade mal ganz kurz nur der Transparenz halber sagen, dass ich nicht weiß, wer Julian Bam ist.
So ein YouTuber. So ein deutscher YouTuber. Super erfolgreicher.
Ja, okay.
Ist der nicht, hat der nicht irgendwas mit Bibi sogar zu tun oder so? Keine Ahnung.
Wer ist Bibi?
Bibis Beauty Place.
Achso, ja, die kenne ich noch. Aber ich weiß auch wirklich nur, wer das ist.
Haben die nicht sogar ein Kind zusammen? Ist das nicht deren Kind, das sie bekommen hat?
Keine Ahnung.
Hat sie das nicht mit Julian Bam bekommen?
Ich gucke jetzt mal. Nicht, dass wir jetzt irgendwem irgendwelche Kinder hier anhängen. Da ist ja vielleicht dann.
Also ich weiß auf jeden Fall, das Kind von Bibis Beauty Place ist nicht von Mr. Trashpack.
Okay.
Da bin ich ganz sicher, das hätte er mir gesagt.
Bibis Beauty Place, heißt sie eigentlich so?
Ja.
Kind.
Bibi mit Vornamen und Beauty Place mit Nachnamen.
Julienko heißt der Vater des Kindes. Ich weiß nicht, ob das ein süßer Spitzname für Julian Bam ist, aber.
Nee, das ist, glaube ich, ein anderer. Das ist aber auch irgendwie so ein YouTuber.
Ja. Okay. Julienko, ja, nee.
Die Lochis haben bestimmt auch mal irgendeinen Film gesprochen.
Oh, die kriegen jetzt übrigens ein zweites, die haben jetzt schon ein zweites Kind.
Die Lochis?
Nee, Bibi und Julienko.
Ah, ja. Ja, weil sie das erste schon so gut vermarkten ließ.
Julian Klaassen heißt der eigentlich.
Julienko. Oder Julian Bam.
Nee, Bibi. Egal. Leute, nicht, dass einer von euch jetzt Fan ist und wir euch auf die Füße treten, aber ich weiß einfach nicht, wer die alle sind.
Ist egal, aber es ist, ein YouTuber ist nicht zwangsläufig auch ein Synchronsprecher, ist einfach so. Und das hört man im Film an und deswegen klingt Sonic auch in dem ganzen Film scheiße. Also, sorry, aber diese Lieblosigkeit von Verleihern, die da irgendwie irgendeinen Euro rauspressen wollen, dann sagen ja, komm, dann können wir den auch aufs Plakat schreiben. Ich meine, lass ihn halt irgendwas sprechen, aber lass ihn doch irgendeine Mini-Rolle sprechen, irgendeine Nebenrolle oder so. Dann kannst du ja immer noch aufs Plakat drucken, aber versaust dir nicht die Hauptfigur. Das ist nämlich das große Problem hier bei diesem Film gewesen, unter anderem. Aber kommen wir mal zum Film selber. Sonic ist auf der Erde, weil er durch die Ringe, die er von seinem Meister, Mutter.
Von seiner Eulenmutter.
Ist das
bestimmt eine Sache im Spiel?
Nee? Da kann ich niemals an eine Eule erinnern.
Oh ja. Also die Eule scheint so eine Art Ziehmutter zu sein.
Ja.
Und sie werden angegriffen von anderen Igeln mit Masken auf.
Ja.
Und zwar, weil Sonic so schnell laufen kann.
Ja.
Also wir kriegen eine ganz, ganz schnelle Einführung, nur die uns quasi, Sonic erzählt uns seine Welt, wo er ist und das alles ganz toll ist. Und das ist, glaube ich, die Welt, die man quasi aus den Computerspielen kennt.
Ja.
Also, ne, sah irgendwie auch so computerspielmäßig aus da. Und er erzählt sich, hier ist alles ganz toll und ich kann überall hinrennen und bla bla bla. Ich bin total happy, es scheint immer die Sonne, Ding, Ringe, Ding. In der nächsten Sekunde wird er angegriffen nach seiner Erzählung, wie happy alle waren, offensichtlich zum ersten Mal.
Ja.
Und zwei Sekunden später schmeißt ihn die Eule aus dem Universum.
Ja.
Von diesem Planeten.
Weil
runter.
Die Eule nämlich getötet wird durch einen Pfeil,
ja.
Der sie trifft.
Ja.
Also, wir haben.
Also, es eskaliert wahnsinnig schnell. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht auch mit einer Erzählung hätten klären können.
Also die Eule, die Ziehmutter von Sonic, die wir ganz kurz als liebevolle Eule kennenlernen, wird getötet in dem Film,
ja.
Kurz nachdem sie eingeführt
ja,
wird.
Aber off camera.
Na, aber den Pfeil sieht man ins Fleisch. Also man sieht, wie
ja?
Der Pfeil hier so
ach, wirklich?
In den Körper trifft.
Na, ich konnte es zwar mit so.
Also wir beginnen hier mit einer straighten Bambi-Situation. Und
nur mit wesentlich weniger emotionalem Impact.
Ja, es wird schon versucht, also ich hatte so das Gefühl, dass sie die Eule so kurz wie möglich erzählt haben, damit der Verlust für uns alle nicht zu schwer ist. Ich glaube, man wollte dann nicht so traurig sein, wie man, aber trotzdem hat man sich entschieden, die Figur zu töten. Das ist so ein bisschen, man wollte alles, aber gleichzeitig nichts. Fand ich wahnsinnig verwirrend. Die Bereitschaft,
mir ging es auch viel zu schnell. Also mir ging auch viel zu schnell diese Erklärung, warum jetzt die Eule umgebracht wird, auch von den anderen Igeln.
Ja.
Also ich habe das hat sich mir nicht erschlossen, aber der Film hat ja auch wirklich nur ein Tool gebraucht, um Sonic auf die Erde zu bringen.
Ja, aber da denke ich die ganze Zeit, entweder hätte man es anders erzählen oder eine andere Backstory-Wound sich ausdenken müssen.
Total.
Aber das war irgendwie
oder
so komisch.
Oder 10 Minuten länger da bleiben, also dass wir irgendwie noch so ein bisschen kriegen, dass er seit Jahren schon verfolgt wird oder warum die Leute eigentlich ein Problem damit haben, dass er schnell rennt.
Ja.
Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, dass die anderen auch ziemlich schnell waren.
Ja.
Also deswegen bin ich mir jetzt, sind die mal um die Wette gelaufen? Ist es klar, dass er der Schnellste ist? Ich meine, und es ging ja irgendwie auch um seine Fähigkeiten und das waren ja dann auch diese blauen Blitze, aber
ja, es ist sehr
aber das hat er ja selbst erst entdeckt auf dem Baseballfeld,
also
oder?
Also die Eule gibt ihm so einen Beutel Ringe und sagt, hier, damit kannst du reisen und dann macht sie einen Ring auf und wirft ihn in unsere Welt. Und er will zurück, aber da schließt sich der Ring und die Eule wird offensichtlich durchsiebt von Pfeilen.
Genau, und dann springen wir, glaube ich, auch so 20 Jahre in die Zukunft oder so?
10.
10, ah ja. Und er lebt mittlerweile irgendwo auf dem Land in den USA in einer Höhle und macht so einen kleinen Ort verrückt. Also ich finde es auch, was ich immer ganz niedlich fand, ist die Entscheidung, dass er einfach die ganze Zeit in diesem kleinen Ort lebt und mittlerweile da auch jeden kennt und so irgendwie. Das fand ich irgendwie süß.
Ja, der ist auch so sehr die Welt für ihn, dieser kleine Ort. Das ist so eine typische American-Kleinstadt.
Ja.
Wo so jeder jeden kennt und der Sheriff, den mögen alle. Weil
so wie bei Stars Hollow in irgendwie so ein bisschen.
Der hat aber auch nichts richtig Schlimmes zu tun, weil der irgendwie immer nur so Enten über die Straße hilft und so. Und da passieren eigentlich keine Verbrechen. Ist so dieser American Dream. of a Wonderful Kleinstadt. Und da ist Sonic immer und guckt den Menschen so zu, was sie machen. Vor allem dem Sheriff, den er den Donut King nennt.
Ja, Donut Lord.
Donut Lord, den beobachtet er immer wieder, auch wenn er fernsieht, guckt er mit und so aus dem Fenster von draußen heimlich. Und ja, hat sich da irgendwie schön eingerichtet in diesem Leben. Der Sheriff wiederum ist so ein bisschen unzufrieden mit dem Leben in der Kleinstadt und will nach San Francisco in die große Stadt, weil er will einmal einen richtigen Fall lösen. Er will einmal so ein richtiges Verbrechen aufklären.
Naja, er hat so ein bisschen dieses Gefühl, dass sozusagen er als Polizist versagt hat, wenn er nicht auch mal Menschen beschützt, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Also wenn er sich nicht diese Herausforderung annimmt, mal irgendwie krassere Sachen zu machen, irgendwie ihm, weil er jetzt halt kleine Enten über die Straßen hilft und so. Also man spürt schon von Anfang an, dass so der Grund so ein bisschen komisch ist, dass er das aus so einem aus sich herauskommenden Pflichtgefühl macht.
Ja. Und auf jeden Fall hat er aber dann, irgendwann kriegt er den Brief, dass er nach San Francisco darf. Und er ist super aufgeregt. Seine Frau fährt dann irgendwie schon mal vor zu ihrer Schwester, das habe ich auch nicht so richtig kapiert, aber die freut sich auch.
Ja, um sich Stadtbezirke anzugucken, ja. Hat sie gesagt.
Sie ist ja Tierärztin, glaube ich.
Ja.
Sie fährt dann zu der Schwester, die ihn aber nicht mag.
Auch unklar, warum.
Ja.
Weil ich finde, er ist so ein Typ, wie kann man ihn denn nicht mögen?
Ja.
Also wirklich.
Naja, ist so treu doof, so eine treue
Aber
Seele.
Auch nett und auch schlau, also irgendwie, ich mochte die beiden auch.
Ja.
Wie heißt der Schauspieler?
Weiß ich nicht.
Kennst du den nicht?
Nee.
Doch.
Sorry,
aber der ist doch total bekannt.
Auf jeden Fall ist so Sonic, dann geht dann zu seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich Baseballspiele gucken von den Schülern da in der Stadt.
James Marsden. Kennst du nicht?
Nee.
Weil wir kennen den aus Westworld, wir alle. Aber du hast Westworld nicht geguckt.
Nee.
Aber eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich unterbreche immer wieder, weil ich finde jetzt dieses chronologische Durchgehen gar nicht so spannend.
Ja, ich wollte jetzt nur auf die
Prämisse.
Ja.
Ja, okay.
Also Sonic guckt irgendwie ein Baseballspiel und dann ist es zu Ende und dann spielt er mit sich selber und dabei rennt
Klingt
er...
Klingt auch ein bisschen schwierig, aber gut.
Rennt er irgendwann ganz schnell im Kreis und dadurch entsteht so ein Energiefeld und so ein Energieimpuls, der dafür sorgt, dass das ganze Land zum Stromausfall geführt wird. Und keiner weiß, woher das kommt. Und alle versuchen zu ermitteln. Und deswegen schickt die Regierung eine besondere Behörde, angeführt von Dr. Robotnik, in diese Kleinstadt, um herauszufinden, was da passiert ist.
Ich habe übrigens gelesen, dass er in Japan Mr. Egghead oder Dr. Egghead oder so hieß.
Ja.
Und da spielt er ja später auch drauf an, weil Sonic ihn dann einmal so nennt.
Ja. Und findet schnell raus, dass Sonic hinter dieser Sache steckt und will Sonic haben, weil er merkt unter anderem, dass in Sonics Igelnadeln besonders viel Energie steckt und die sich als Energiequelle irgendwie zunutze machen kann. Das ist so im Grunde genommen die Prämisse. Ab da jagt dann Dr. Robotnik Sonic, der zusammen mit dem Sheriff abhaut und der Sheriff freut sich, dass er irgendwie mal jemand beschützen kann und so. Und sie müssen nach San Francisco, weil da durch so einen Unfall der Beutel mit den Ringen gelandet ist, den Sonic unbedingt braucht, um irgendwie weiterzukommen. So, das ist im Grunde am Schluss, kämpfen halt Sonic und Dr. Robotnik gegeneinander, den großen Finalfight.
Und dazwischen noch ein paar, genau.
Genau.
Ich gehe mal in meine Notizen. Wir haben erstmal einen mehrfachen Seitenhieb an Mario Brothers, Mario World, weil die nächste Welt, in die er jetzt müsste, wenn es auf der Erde nicht klappt für ihn oder nicht mehr sicher ist, wäre eine Welt, die aus Pilzen besteht.
Aus stinkenden Pilzen.
Und er sagt dann immer wieder, ich hasse Pilze.
Ja.
Also da sind wir quasi, da gibt es gar kein Vertun.
Nee.
Wir mögen Mario nicht.
Genau.
Dann finde ich, aber meinst du eigentlich, das ist ein Kinderfilm? Schon, ne?
Ich glaube schon, dass das als Kinderfilm gedacht war, ja, absolut.
Weil halt auch so Sachen, dass wir wirklich für die ganze, also immer wieder mit der, wie sagt man, Keule über den Kopf geschlagen kriegen, dass er einsam ist.
Ja.
Das ist eine Sache, die...
Ich finde, man muss auch mal wirklich sagen, dass hier extreme, also was Sonics Einsamkeit betrifft, pullt dieser Film extreme Gollum-Vibes. Sonic spricht nur mit sich selbst und nennt sich immer wieder selber Sonic.
Und antwortet sich auch.
Und antwortet sich auch, weil er so schnell ist, kann er immer zwischen den Positionen hin und
her. Aber auch nicht mal das, auch als er alleine quasi sich versteckt hat, hat die ganze Zeit mit sich gesprochen. Sei ruhig, Sonic. Ja, aber ich hab doch Angst, Sonic. Sonic, sei doch leise.
Ja, es gibt den vorsichtigen Sonic und den draufgängerischen Sonic, die immer im Clinch miteinander liegen. Und er ist extrem hoher Grad an Schizophrenie. Und völlig Gollum-esk in gewissen Situationen. Also das ist, das fand ich ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt.
Ich fand's auch ein bisschen komisch.
Als Charakterzug.
Also ich meine, es ist vielleicht auch quasi ganz nett und lustig gemeint gewesen, dass man halt irgendwann anfängt, mit sich selbst zu reden, so, ne? Und es ist ja auch ein bisschen Exposition für die Leute, die es gucken, so.
Ja.
Aber ich fand's auch, es kam an irgendeinem Punkt so ein paar Mal ein bisschen merkwürdig rüber. Und, ich finde übrigens den Film an sich fand ich nicht gut. Also ich fand, dass der so viele krasse, komische Plotholes hat, Sachen, die keinen Sinn machen. Und ich finde auch, dass der an vielen Stellen einfach so plump war.
Ja.
Und so krass vorhersehbar. Und ich weiß, also, und auch für einen Kinderfilm. Also ich bin ja großer Fan, ich gucke wahnsinnig viele, also ich gucke eigentlich fast jeden animierten Film, den es gibt. Und lieb davon auch ein paar sehr. Also man kann auch schlaue Kinderfilme machen, wo nicht wirklich bei jeder Szene klar ist, was in der nächsten passiert und wie er sich verhält und wie er reagiert. Weil ich fand's echt sehr, sehr plump. Also kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, ein großes Highlight für uns beide, glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, ist Jim Carrey als Dr. Robotnik.
Ja.
Der hatte auch wirklich ein paar Szenen und mich wundert auch überhaupt nicht, dass ich in der Trivia gelesen habe, dass er im Prinzip keine Regieanweisungen hatte, sondern einfach ihm gesagt wurde, so, da wird jetzt geschossen, den magst du nicht, go.
Ja.
Und es hat sich auch in ein paar Szenen völlig ausgezahlt. Also es gab eine Tanzszene, müsst ihr mal gucken, Sonic the Hedgehog, Jim Carrey Dance oder so, wo wir beide richtig doll gelacht haben, weil es wirklich sehr lustig war.
Ja.
Und auch da habe ich gelesen, dass er das komplett improvisiert hat. Und ich habe mich einfach immer gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, weil Jim Carrey als Bösewicht ist sowieso immer cool.
Man muss ja auch sagen.
Und er darf halt auch, ich sage nur den Satz zu Ende, er darf auch in dem Fall einfach wirklich richtig krass auf die Pauke hauen.
Und man muss ja sagen, was sich in solchen Momenten immer auszahlt, gerade bei solchen Figuren, gerade bei so crazy Bösewicht-Figuren, ist, was da immer sozusagen den Sack zumacht, ist ein trotteliger Handlanger, Assistent.
Total. Aber Handlanger ist das bessere Wort.
Das ist immer so. Das ist auch bei Königreich für ein Lama so. Das ist überall, wenn Bösewicht so richtig evil ist, wenn man dem noch einen Trottelassistent an die Seite stellt, ist es einfach immer gleich alles fünfmal so lustig.
Total. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich sehr, sehr lustig fand und wo ich hoffe, dass sie improvisiert war.
Okay.
Da sein Handlanger steht vor ihm und hat irgendwie den Mund so leicht offen. Und Jim Carrey ist sauer auf ihn, Dr. Robotnik, und greift ihm einfach mit seinen vier Fingern in den Unterkiefer, also in den Mund rein und zieht ihn am Unterkiefer zu sich. Das fand ich sehr lustig.
Ich fand es aber auch sehr lustig, als Jim Carrey getanzt hat und sein Handlanger dann so tanzend vor ihm stand und so mitmachen wollte.
Stimmt.
Das war wahnsinnig witzig.
Und dann den Kaffee hatte. Das ist auch lustig. Das war übrigens auch an der Tanzszene dran. Das könnt ihr euch echt mal, gibt es bestimmt irgendwie einzeln.
Der hat das echt gut gemacht, dieser Sidekick.
Ja, ich glaube, der hieß Agent Stone.
Ja. Na, auf jeden Fall, der ist tatsächlich Jim Carrey ist natürlich das totale Highlight dieses Films. Der verkörpert Dr. Robotnik auch sehr, sehr gut. Auch mit diesen Outfits und dieser schmalen Brille und so, das macht er echt total super. Aber Jim Carrey ist natürlich auch einfach eine Urgewalt, der, wenn er irgendwie komisch spielt, einfach nicht aufzuhalten ist. Das ist schon, da kommt dann sowieso keiner gegen an.
Das stimmt.
Was ich interessant finde, als der Polizist dann beschließt, nach San Francisco zu ziehen, ab dem Moment, trägt er ein T-Shirt, auf dem steht San Francisco, here I come.
Ja.
Ich wusste nicht, dass das die neuen Umzugsregeln sind, aber anscheinend zieht man jetzt T-Shirts von den Orten an, in die man zieht.
Ich fand's aber auch niedlich, weil es wäre einfach original irgendwie, wenn wir umziehen würden, was wir uns schenken würden. Ich fand's irgendwie extrem relatable. Und vor allen Dingen, was Sonic später auch gesagt hat, dass es ein bisschen eng war, hat halt auch gestimmt. Das fand ich einfach total niedlich. Das würden wir uns auch schenken, wenn wir irgendwann umziehen nach Südfrankreich, dann Südfrankreich hier erkommen.
Côte d'Azur hier erkommen. Vielleicht ziehen wir ja gar nicht nach Südfrankreich.
Nizza hier erkommen.
Vielleicht ziehen wir nach Georgia.
Ich habe übrigens letztens eine neue Idee zu unseren Umzugsplänen gehabt. Erzähle ich dir nach der Sendung.
Cool, freue ich mich. Dann lass mal hier schnell fertig machen.
Ich habe hier zu stehen, coolster Ort auf der ganzen Welt. Und ich weiß nicht mehr, worauf ich mich da beziehe.
Coolster Ort auf der ganzen Welt.
Und ich habe hier die Notiz, Henny hätte es besser gemacht.
Bist du also in deinen Lindenstraße-Notizen gelandet?
Da kann coolster Ort auf der ganzen Welt auf keinen Fall vorgekommen sein.
Ja.
Ich glaube, da spiele ich sozusagen darauf an, dass er sich, warum er sich von der ganzen Welt für diese Kleinstadt entschieden hat. Warum das für ihn der coolste Ort der ganzen Welt ist. Ich glaube, da geht es darum, als er diskutiert mit dem Hauptdarsteller, ich weiß gerade gar nicht, wie der Hauptdarsteller hieß, Tom. Sein Zahn nennt ihn Tim.
Ja.
Weil er dann sagt, er will nach San Francisco und dann sagt Sonic, aber das ist doch hier der beste Ort der Welt oder irgendwie sowas.
Ja.
Ich glaube, darauf spielt es hier an.
Ja, was du gerade eben schon gesagt hast, warum der Film so kacke ist, liegt vor allem daran, also was auch so das Pacing so betrifft, dass der sich nicht entscheiden kann, was er sein will. Einerseits versucht man so ein bisschen Road-Movie-Feeling aufkommen zu lassen, indem Tom und Sonic dann durchs Land fahren. Gleichzeitig gibt es so viele unlogische oder so viele krasse Ungereimtheiten. Warum muss Sonic jetzt mit ihm im Auto fahren, wenn er in 2 Sekunden von Küste zu Küste kommt?
Ja,
anstatt sich einfach sagen zu lassen, wo er hin soll. Wieso muss er jetzt mit dem Auto fahren? Das ergibt so keinen Sinn. Er wird dann versucht, so einen auf, ja, er will einen Freund und so, aber das ist völlig unglaubwürdig.
Er hat dann irgendwie so eine unglaubwürdig. Bucketlist.
Ja, also die Bucketlist schreibt er auch erst in der Kneipe, wo sie dann haben so eine Kneipenschlägerei und so. Das ist alles irgendwie sehr, also wirklich ganz extrem an den Haaren herbeigezogen und zwar auf die unangenehme Art. Und solche Ungereimtheiten hat man in dem Film immer und ich glaube auch, wenn Kinder zum Beispiel das nicht benennen könnten, dass das eine Ungereimtheit ist oder so, Kinder haben ein extrem gutes Gespür und einen großen Instinkt dafür, wann in so einem Film Sachen funktionieren und wann nicht. Deswegen sind zum Beispiel auch diese furchtbaren Barbie-Filme so erfolgreich, weil die sehr gut das triggern, was irgendwie vor allem kleine Mädchen irgendwie interessant finden oder was ihnen beigebracht wird, was sie interessant finden sollen. Aber das ist alles, das ist natürlich sehr bieder und langweilig erzählt für uns Erwachsene, aber es ist halt genau die Erzählung, die verlangt ist. Und bei Sonic hat man sich auf keine Erzählung einigen können. Es gibt nur 2 Drehbuchautoren. Normalerweise sind solche Filme, die so unausgewogen sind, haben immer so 20 Autoren, weil da jeder nochmal übers Buch gegangen ist. Hier gibt es nur 2. Also muss man davon ausgehen, dass das alles eine Entscheidung ist, das so zu erzählen. Aber die gehen auf einen Roadtrip, der fängt in so einer Kneipe an, dann haben sie auf der Autobahn irgendwann tagsüber eine Verfolgungsjagd und dann ist der Roadtrip aber auch vorbei. Also der, was uns groß angekündigt und eingeführt wird, als das der Beginn eines großen Roadtrips, ist 2 Szenen später auch schon wieder geschafft sozusagen und die Route ist geschafft. Und lauter solche Sachen. Zum Beispiel ist am Anfang kann Sonic nicht rennen, weil er so einen Betäubungsfall abbekommen hat, deswegen sind ihm die Beine lahm und irgendwann ist das aber auch kein Thema mehr und ab spätestens dann könnte er auch eigentlich alles und er macht es dann sogar, er läuft sogar einmal ans andere Ende der Küste und kommt mit Fisch im Mund wieder zurück.
Total.
Und sagt, ja, ich muss
genau in dem Moment habe ich auch gedacht, so, hä, aber okay, also.
Genau. Und er sagt dann so, ja, du, ich muss doch mit dir kommen, weil du musst mir sagen, wo ich hin muss. So, hä?
Außerdem finde ich auch, es gibt super oft Situationen, wo Sonic quasi den Mund halten muss. Also sie sind in den meisten stressigen Situationen nur, weil Sonic es nicht schafft, quasi bei sich zu bleiben und dadurch wird er so ein anstrengender Charakter, finde ich.
Ja, aber auch durch so eine Unlogik. Also sie transportieren ihn irgendwann in der Tasche und dann stehen sie vom Fahrstuhl und 2 Leute stehen neben ihnen, dann sagt Sonic, oh, hier drin ist so stickig und dann stehen da die Leute und sagen so, haben sie da ein Kind in der Tasche? Und der Polizist sagt, nein. Und dann Sonic so, kriegt das ja mit, dass die da reden und dass er die gerade in Gefahr bringt und Sonic sagt, oh, ich muss hier echt langsam mal raus, aber er weiß doch, warum
nein,
er in der
zu,
Tasche
ich habe Angst vor der Dunkelheit.
Er weiß doch, warum er da drin ist, das ist so blöd.
Weil er doch aufs Dach will und an seine Ringe kommen will, das fand ich auch so total widersprüchlich.
Und solche Situationen gibt es anderen. Vor allem auch, was auch so geil ist, Sonic wird immer schlecht, wenn er sich im Kreis dreht, rennt aber immer 500 Stundenkilometer und macht Loopings und so, aber dem wird schlecht, wenn er sich im Kreis dreht? Das macht auch überhaupt keinen Sinn.
Und ich fand ihn auch, also ich fand Sonic auch keinen besonders liebenswürdigen Charakter. Also ich fand, dass es da andere, also ich fand ihn nicht so liebenswert einfach.
Ich glaube auch, dass man hier sehr vorsichtig versucht hat. Also der Film versucht immer sehr vorsichtig eben so dieses Kinderprogramm zu bedienen. Und das wäre, ich glaube, das wäre vor 15 Jahren wäre das irgendwie noch ein cooler Kinderfilm gewesen, wo man gesagt hätte, wow, da passiert da richtig was. Aber jetzt heute, wo Kinder irgendwie mit 6 schon Harry Potter irgendwie alle Teile gucken und so, die kannst du ja mit sowas nicht mehr schocken. Also für die ist es ja, ist er ja viel zu bieder und viel zu vorsichtig in seiner Erzählung, als dass Kinder den noch ernst nehmen würden.
Ja, das kann ich nicht einschätzen. Da habe ich tatsächlich keine Meinung zu, aber er ist übrigens finanziell massiv erfolgreich gewesen. Er hat 85 Millionen gekostet, ja, und 308 eingenommen.
Ja. Ist okay.
Ja, überrascht mich nur.
Ja.
Sagst du?
85 Millionen ist auch sehr günstig, glaube ich, für so einen Film.
Sieht man ja auch. Sieht man dem Tier an.
Ja.
Jim Carrey sagt später noch einen interessanten Satz, den ich mir aufgeschrieben habe.
Ja.
Selbstvertrauen, des Narren Ersatz für Intelligenz. Und da möchte ich einfach nur auf die vielen Corona-Leugner-Demos gucken und sagen, yep. Selbstvertrauen, des Narren Ersatz für Intelligenz. Finde ich gut, den Satz.
Hm. Sie fahren ja dann nach San Francisco und dann klettern sie da auf das Pyramidenhaus in San Francisco und weil da dieser Ringesack von Sonic ist. Und dann soll es so eine rührende Verabschiedung geben und dann kommt aber Robotnik mit seinen Drohnen und dann schießt er und dann wird das zweite Mal in dem Film, was ich irgendwie ganz cool fand, weil das war jetzt auch das, was wir ab durch die Hecke am besten fanden, als Hemi damals eine Dose Cola zu trinken
das
bekommen
hat. Das ist es. Hemi hat es besser gemacht.
Ah, ja.
Und mein Autokorrekt hat Henny draus gemacht.
Ah, ja, verstehe.
Ja, Hemi hat es nämlich besser gemacht. So.
Wir erinnern uns, als Hemi eine Dose Cola bekommen hat und dann da durch die Gegend gelaufen ist und die ganzen Fallen deaktivieren konnte, weil
Best
für ihn die
Szene.
Zeit stehen geblieben
Übrigens
ist.
Übrigens auch ein super Film.
Ja.
Over the Hedge.
Fand ich auch immer komisch, dass der nie einen zweiten Teil, aber wahrscheinlich ist gut so. Warum muss immer alles fortgesetzt werden?
Absolut.
Extrem toller Soundtrack auch damals. Den Soundtrack habe ich sehr geliebt von Ab durch die Hecke.
Und Hemi war halt wirklich auch richtig gemein am Anfang. Also so dieser, der Character-Arc, finde ich, bei ihm war echt krass. Hemi war super gemein, weißt du nicht mehr? Der hat doch, der hat dem Bären das ganze Essen geklaut und der Bär hat gesagt, wenn du mir nicht bis, keine Ahnung, bis mein Winterschlaf losgeht oder wie auch immer, so in 48 Stunden.
Nee, das war nicht Hemi. Das war der Waschbär.
Nee, das war Hemi.
Nee, das war nicht Hemi.
Und Hemi ist dann in diese Gruppe gegangen. Nee, lass mich mal.
Ja.
Hemi ist dann, brauchte quasi das ganze Essen wieder,
ja,
und ist dann in den Wald gegangen und hat diese Gruppe Tiere gefunden, die als Anführer, glaube ich, irgendwie so eine Schildkröte hatten oder so einen,
ja,
super vorsichtigen,
ja,
Dude. Und hat die überredet, dass sie mit ihm zusammen das ganze Essen von den Menschen,
ja,
sammeln,
ja,
und ihm sozusagen helfen,
ja,
und ist dann damit abgehauen.
Das war aber die ganze Zeit der Waschbär. Hemi ist das Eichhörnchen, das war der kleine Trottel, der immer so hyperaktiv war.
Stimmt, du hast
war.
Recht, Hemi war gar nicht die Hauptfigur.
Nee.
Stimmt, die beiden habe ich jetzt zusammengebracht in meinem Kopf, ich habe den lange nicht gesehen.
Hemi ist ja dieses hyperaktive Eichhörnchen, stimmt, das immer so aufregt, was
genau.
machst du da und so.
Genau.
Und deswegen ist es ja bei dem so lustig.
Ja,
dass,
ja, stimmt, der ist ja einfach nur ein Teil der Clique von,
genau,
den Tieren im Wald, die quasi,
genau,
das, ich weiß gar nicht, wie der Hauptcharakter hieß. Das,
weiß ich auch nicht mehr.
Aber trotzdem, okay, stimmt. Aber der Charakter-Arc trotzdem von dem Waschbären
das
war.
Das stimmt, ja, der war super. Aber ja, das war ein toller Film. Und da, aber diese Hemi-Szene ist ja da sehr zentral und die ist da natürlich überraschend, deswegen ist sie so witzig,
ja,
weil diese Idee so geil ist, dass,
genau,
der auf Koffein.
Später haben wir die Idee
so
auch nochmal gehabt bei X-Men.
Mhm. Genau. Und jetzt gibt es das
da
ja auch.
Da fand ich es auch toll übrigens.
Ich fand es hier in der Kneipenschlägerei auch gut. Also in der Kneipenschlägerei rennt Sonic so schnell, dass für ihn alles stehen bleibt. Und da bereitet er so vor, dass alle irgendwie einen stellt er dann an die Bar, der gerade ausholt, um zu schlagen. Zwei andere stellt er gegenüber, andere wickelt er in Klopapier ein, wieder anderen hängt er einen Schlüpper an die Lampe und so weiter und so fort. Andere verknotet er mit einem riesen Banner und irgendwann kommt er zurück an seine Position und lässt die Zeit weiterlaufen und dann passieren natürlich all die Dinge, die er gerade vorbereitet hat. Das fand ich irgendwie, also es macht, bei einer Figur wie Sonic geht es ja vor allem um Geschwindigkeit und das hat das irgendwie schön erzählt
fand
und schön
ich
gemacht.
Die unterschiedlichen Arten Ideen, wie schnell er eigentlich ist oder nicht ist, unterscheiden sich extrem. Weil das war ja zum Beispiel krass schnell,
ja,
quasi mit dem bloßen Auge gar nicht richtig,
ja,
nachvollziehbar.
Ja.
Aber als er durch die Straßen gerannt ist und Dr. Robotnik ihn verfolgt hat, war er nicht so schnell.
Ja, Also nee, aber Doktor, nee, da ist ja die Idee, dass Dr. Robotnik.
Ich weiß, aber man sieht ja trotzdem im Vergleich mit den Autos und so, naja, da waren die beiden einfach nicht so schnell, weil es wahrscheinlich nicht gut darstellbar war oder so. Ja. Aber das, da gibt es sehr unterschiedliche Ideen von schnell.
Ja, okay, verstehe. Aber das gibt's dann halt auch oben auf dem Dach nochmal, da schießt dann Robotnik die ganzen Kugeln auf ihn und er denkt wieder, oh, das kann ich wieder gemütlich in dieser Super-Slow-Mo machen. Aber Robotnik ahnt das und checkt das und wird dann
hat einen seiner Stachel um und zieht aus dem diese Schnellheitsenergie.
Die Schnellheitsenergie. Durch die Gucktür hat er das gesehen. Und ja.
Cockpit.
Und dann gibt es am Schluss das große Finale, bei dem sie sich in diesem Heimatstädtchen von Tom gegenüberstehen auf der Straße und gegeneinander kämpfen. Und Tom mischt sich auch noch ein und versucht Sonic zu helfen. Und Sonic besiegt dann Robotnik, indem er wieder diese Supersonic-Energie aktiviert und das Raumschiff durch so einen Ring in die Pilzwelt schiebt. Also ja. Er schiebt sozusagen Robotnik in die Pilzwelt ab und bleibt selber in der Menschenwelt. Und dann gibt's, und dann endet es so weird, weil er ist jetzt so eine Art Kind von Tom und der Tierärztin.
Ja.
Irgendwie, weil die sagen, ja, du musst jetzt ins Bett und so. Aber vorher sagt Tom auch irgendwann so, als ihn jemand fragt, wie alt ist er denn, sagt er, keine Ahnung, ich glaube so 43 oder so. Ja. Also irgendwie, er nimmt ihn schon als älteres Wesen wahr.
Ich dachte, das war ein Witz.
Ich dachte schon, dass er das ernst meint. Und dann, aber am Schluss behandelt er ihn, wie, als wäre er sein Kind.
Ja, ich dachte auch so, was machen die beiden eigentlich, wenn die ein richtiges Kind wollen? Was passiert da mit Sonic? Wie geht es hier weiter? Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, wie viele menschliche Kollateralschäden es gab. In der Jagd durch San Francisco explodiert ein Bus der öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Es explodieren dauernd Autos. Also es gab eine Menge Tote, die offensichtlich überhaupt keine Konsequenzen haben. Das wollte ich auch noch mal einmal anmerken.
Am Schluss steht auch ein Vertreter der staatlichen Behörden bei Tom vor der Tür und gibt ihm einen Brief vom Präsidenten. Und dann denkt er, ah, cool, ich kriege jetzt eine Belohnung dafür. Und vor allem sagt er auch, ja, wir möchten Sie darum bitten, still zu halten. Also er soll nichts über Sonic erzählen.
Und vor allen Dingen stillhalten, ne, weil sonst nicht, dass das verrutscht, damit wir das Foto in Ruhe machen können.
Ja, und sagt zu dem so, ja, sie dürfen keinem was erzählen, so bla bla. Und schenkt ihm dann dafür vom Staat einen 50-Dollar-Gutschein für Olive Garden. Das ist so eine Art Vapiano. Wo es den unendlichen Pastateller gibt und so, also wo man immer nachholen kann. Und den Gag, also ich verstehe schon, was da der Gag sein soll, aber das,
ich nicht.
Naja, dass die halt so knausrig sind und so, das ist so, ist gar keine tolle Belohnung, sondern eigentlich eine Scheißbelohnung. Aber das hat, da habe ich auf viele Arten noch länger drüber nachgedacht, noch länger, als ich hätte drüber nachdenken sollen. A.
Warst du schon mal bei Olive Garden?
Nee.
Ich ja.
Und war gut, oder was?
Ja.
Ist ja so Vapiano.
Guck mal, ich zeig dir mal Bilder davon. Ja, aber wenn Vapiano geil wäre.
Naja, klar.
Guck doch mal bitte.
Ja, ist ja auch gut. Aber so Ami, aber trotzdem so diese Vapiano-Idee. Also auf jeden Fall, also erstmal, wie cool war das für Olive Garden? Also, weil es ist ja offensichtlich gesponsert, weil man sieht ja auch das Logo und so. Aber dass sie sich
freust du dich für sie?
Nee, also ich meine jetzt, es war gar nicht cool für die. Also,
ach so.
Werden sie da als Schrottgeschenk gedisst.
Naja, vielleicht haben sie auch nicht zugesagt.
Das ist so dieses Any Promotion is good promotion, aber das fand ich so ein bisschen fragwürdig. Und
the gift that keeps on giving.
Und ja, und dann denke ich so, also wenn ich jetzt eine Belohnung erwarten würde und ich würde einen 50-Euro-Gutschein für ein Restaurant kriegen stattdessen, das für ein Billig-Restaurant kriegen, dann hätte ich plötzlich gar keine Probleme mehr, das doch überall zu erzählen und mich nicht mehr daran zu halten. Also so, das ist ja gar nicht, die erreichen damit ja nicht das, was sie wollen, sondern vielleicht eher das Gegenteil. Deswegen ist es auch so dumm, das so zu machen.
Ja.
Also ihnen da so gar keine Benefits zukommen oder ihm ein schönes Sheriffheim oder was auch immer, ihn irgendwie so
ein Sheriffheim.
Zu einem Super-Sheriff zu machen. Ja, keine
klar,
Ahnung,
natürlich.
Was halt so ein Staat zu können.
Ja, natürlich, aber die können ja alles machen.
Aber sich so dafür zu entscheiden, fand ich so krass, weird, sinnlose. Also eigentlich ist es ein Diss, eigentlich ist es erst recht so ein Federhandschuh ins Gesicht. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, über diesen Gutschein.
Ich habe sehr lange, weil er hat gesagt, es ist quasi the gift that keeps on giving, es wird nie leer.
Der Teller.
Der Teller wird nie leer, ja. Weil das bei Olive Garden, weil man sich immer nachholen kann. Ja. Aber ich dachte dann irgendwann, er meint es auf so einer anderen Ebene noch, also dass sie da zum Beispiel ihr ganzes Leben umsonst essen können oder irgendwie sowas.
Nee, nee.
Ja, naja, also ich weiß schon, aber weißt du, weil er das so dreimal betont hat, dachte ich, okay, aber vielleicht gibt es da quasi noch eine andere Ebene, die er meint, aber wahrscheinlich nicht.
Das ist wahrscheinlich dann die gekaufte Werbemessage von Olive Garden.
Ja, verstehe. Na, ich habe darüber gar nicht so viel nachgedacht, weil ich einfach dachte, das ist einfach kein guter Gag.
Ja, auch das war es nicht. Aber ich, an schlechten Gags bleibe ich immer mehr hängen als an guten.
I know.
Und dann sehen wir am Schluss nochmal Dr. Robotnik in der Pilzwelt.
Ja.
Der sagt, ich werde hier einen Weg rausfinden.
Ja, kleine Castaway-Referenz noch.
Das ist ein Castaway-Stein.
Agent Stone hat jetzt irgendwie einen Stein, der so eine Art Gesicht hat als Form. Immer dabei, Agent Stone, super schwer und wirft den immer zum nächsten Ort, zu dem er hinläuft. Das ist, ja, ist eigentlich ganz lustig.
Ja. Und er hat diesen, und er hat das, was wir später von Robotnik kennen, das spätere Robotnik-Outfit, also dieser große, zur Seite stehende Bart und die Glatze.
Ach so, er sah gar nicht so, ach so, so das wusste
so, ich nicht. Auch in den
Spielen, ich habe ja nie Sonic the Hedgehog gespielt.
Er hat in
gespielt.
Den Spielen auch das, den Look geändert und das ist sein späterer Look.
Ach also wirklich?
Den kenne ich auf jeden Fall auch.
Wieso hat er in den Spielen seinen Look geändert?
Keine Ahnung.
Verstehe. Interessant.
Also glaube ich, ich meine schon, dass er in manchen Spielen so aussah wie am Anfang des Films und in späteren Spielen, kann aber auch sein, dass ich mich irre. Aber ich glaube, dass ich meine, dass ich beides als Dr. Robotnik-Looks identifiziert habe.
Ja, mir war der gar kein Begriff vor dem gestrigen Tag.
Na. Naja, was soll man sagen, ist jetzt gerade auf Prime, deswegen haben wir den mal geguckt, aber er ist ja auch nicht so trashig, als dass es witzig wäre, den zu gucken.
Nee, es ist, also wenn ihr quasi euch allgemein für animierte Sachen oder Videospielverfilmung interessiert, dann ist es mal so ein Samstag verkatert Frühstück, wo man noch so ein bisschen währenddessen auf dem Handy scrollt, kann man den mal laufen lassen.
Ja, aber sonst nicht.
Nee, aber noch eher als Mario Brothers.
Den habe ich echt lange nicht mehr gesehen.
Hm.
Du hast ihn zuletzt erst wieder geguckt, oder?
Nee, aber mir reicht die Länge, die ist Herz, die ich ihn gesehen habe. Aber wir können natürlich, für euch mache ich alles.
Ja.
Das wisst ihr ja von jeder zweiten Folge.
Das stimmt, so wie auch beim nächsten Mal wieder. Falls ihr uns bis dahin mit Fragen löchern wollt.
Eine Sache noch.
Ja.
Wir sind natürlich noch verheiratet. Ich habe bei der letzten Folge meine Freundin Hassi Lindenstraße mich einfach verschrieben. Und ich werde es jetzt auch ändern noch im Nachhinein.
Ja, also du bist auch immer noch meine Frau.
Ich bin noch deine Frau.
Du bist ja auch meine Freundin, also muss man ja auch sagen.
Ja, ist das so?
Ah, ja. Hm. Ich glaube schon.
Aber es war natürlich zu Recht etwas verwirrend.
Ja. Wenn ihr uns mit Fragen löchern wollt, wenn ihr Fragen habt über Geschwindigkeiten, über Sonic, die wir euch beantworten können und die heute nicht beantwortet wurden, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Und wir versuchen besten Wissens und Gewissens das zu beantworten. Wir nehmen natürlich auch immer gerne Lob entgegen, wenn ihr sowas schicken wollt. Das dürft ihr aber auch gerne als iTunes-Bewertung hinterlassen. Und wenn ihr uns öffentlich loben oder angreifen, nicht so gerne, aber wenn ihr irgendwas von uns öffentlich wollt, dann könnt ihr das gerne auf unserem Twitter-Account tun, der da lautet @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Und da können wir dann auch mit euch in einen Dialog treten. So, den Film haben wir geschafft, die Folge haben wir geschafft. Jetzt sind wir eigentlich abgehärtet für alles, was da noch kommen mag.
Absolut, ich bin bereit.
Ich bin bereit.
Ich bin so fit, das wird der Hit.
Liebe Leute, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier bei Vimav und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
Tschüss. Ciao.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
Vimav.
Wiedersehen macht Freude.
Vimav.
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Vimav.